Ich sehe euch recht alle nur im Nebel, aber die Bibelstellen kenne ich meistens auswendig, darum kann ich noch weiter predigen. Lernst du bei Zeiten auswendig, Leute. Lass uns gerade aufstehen und beten. Herr Jesus, wir möchten dir danken dafür, dass wir dich kennen als unseren Herrn und der, der uns führt. Und wenn wir in deinem so wichtigen Thema heute Morgen uns mit der Frage nach der Zukunft beschäftigen wollen, dann gib uns, Herr, die Abhängigkeit von dir, deinen Segen, deine Führung. Lass uns lebendig werden, was du uns sagen willst, und über das andere weggehen. Hilf jedem Einzelnen von uns, Herr. Wir brauchen deine Hilfe. Amen. Ja, einmal Glaubensplanung und Planen für meinen Dienst, mein Leben, mein Wirken ist etwas sehr Wichtiges. Jesus hat uns Mut gemacht zu planen. Ja, er hat uns sogar reingenommen in die ganzen Gedankengänge eines Planungsstabes. Er sagt zum Beispiel, in Lukas 14, Vers 28 und 29, Lukas 14, Vers 28, wer ist aber unter euch, der einen Turm bauen will und setzt nicht zuvor und überschlägt die Kosten, ob er es habe, hinauszuführen? Auf das nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht hinausführen, alle, die es sehen, anfangen, sein zu spotten. Jesus war ein guter Beobachter der Menschen und der sozialen Zusammenhänge, des Gefüges von Macht und Gesellschaft. Das sehen wir ja in seinen Reden immer wieder. Er kannte sich aus. Beim Bau des Hauses, er kannte sich aus. In der Küche mit dem Mühlstein und so weiter. Beim Brotbacken, er kannte sich aus in der Rechtslehre. Er kannte sich aus bei den Fischern, bei den Bauern, bei den Weingärtnern. Und alle Bereiche des öffentlichen Lebens und des privaten Lebens hat er einbezogen in seine Beispiele, seine Vergleiche. Und wenn hier die Rede ist von einem Turm bauen, dann war das ja natürlich nicht nur ein Turm, sondern wenn einer einen Turm baute, hatte er vorher die Grenzen befestigt, zum Beispiel seinen Weinberg. Dann machte er ja aus den Steinen, die er aus dem Weinberg raussuchte, Steinwälle ringsherum. Er grenzte sein Gebiet ab und baute den Turm in die Mitte, und da musste er auch bepflanzt werden, und damit das Ganze mit Bäumen und mit Weinstöcken und so weiter gedieh. Oder wenn einer eine Ansiedlung baute, das tun ja die Israelis heute noch, zuerst kommt der Turm. Der Turm ist Verteidigung, Beobachtung, der ist Wachturm, er ist Zentrum. Und wenn eine Stadt gebaut wurde, wurde erstmal ein Turm gebaut. Denn andere hatten was dagegen, wenn man Städte baute. Und man musste sich verteidigen können. Ein Turm bauen war also mehr als ein Gebäude, wofür man ein paar Steine braucht, aufeinander zu setzen. Sondern da war ein ganzer Plan mit verbunden, etwas zu machen, wo Menschen wohnen, wo Menschen arbeiten, wo man Geld verdient oder wo man eine Stadt baut, wo man sich verteidigt, wo man ein Land einnimmt. Und wir sind ja einfach als Menschen Gottes hineingestellt in diese Welt, um etwas zu tun für den Herrn. Und das mag zwar sehr unterschiedlich sein, wie der Einzelne geführt wird. Und es gibt ganz viele verschiedene Platzanweisungen Gottes für unser Leben. Aber prinzipiell, Gott sagt, wir sollen planen. Nicht einfach in den Tag hinein träumen und sagen, wird schon werden. Und die Idee, die dann kommt, die ist vom Herrn, die ist nicht immer vom Herrn. Die ist manchmal aus unserer Faulheit oder aus unseren selbstsüchtigen Wünschen entstanden. Die Ideen, die wir haben, müssen schon in die Planung hinein. Das heißt, unter Gebet bedacht werden, wo liegen wir eigentlich damit. Wir sollen planen, das heißt aber im Glauben planen. Und darin heißt es am Anfang des Römerbriefes, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie denn geschrieben steht, Und dann zitiert er Habakuk 2,4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Glauben kommt ja in der deutschen Sprache vom Geloben mit dem Nebenwort Verloben. Glauben ist Vertrauen von daher. Glauben ist aber auch Gelöbnis und Verlöbnis. Ist eben auch Gehorchen, Bindung. Auch in der Sprache des Neuen Testaments ist ja Glaube und Treue derselbe Wortstamm. Also wer glauben will, muss dem treu sein, dem er glaubt. Naja, und wo keine Treue ist, ist ja auch kein Glaube mehr. Ne? Wir glauben ja auch keinen untreuen Menschen. Und wenn einmal Untreue in eine Ehe gekommen ist zum Beispiel, ist das Vertrauen kaputt. Es kann durch Vergebung neu aufgebaut werden und Gott schenkt dazu auch Gnade, aber es ist ein Prozess über einen längeren Zeitraum. Ohne Treue gibt es keinen Glauben bei uns. Und deshalb können wir Menschen ja auch nur glauben, dem Herrn glauben für unser Leben, unseren Plan, wenn wir ihm treu sind. Das, was ich gestern Nachmittag da ausführte, liegt auf dieser Linie. Aber Glauben ist dann eben auch dieses sich ganz ihm ergeben, denn man kann ihm nicht treu sein, ohne ihn zu ehren, ihn anzubeten, ihn zu preisen. Ja, wörtlich steht darin auch das Niederfallen vor ihm, einfach diese totale Unterwerfung unter die Führung unseres Herrn. Im Glauben planen ist also mehr als etwas festhalten, sondern Glaube ist eben Vertrauen, Treue. Das heißt, hat mit einer inneren Beziehung zu tun. Das bedeutet, wenn ich von A nach B will in meiner Glaubensplanung, dann muss ich A erstmal klären. Wer bin ich, wo bin ich und was ist aber vorhanden hier, wo stehe ich eigentlich? Und dann erst, was will ich, wo will ich hin nach B? Und dann muss ich planen, dann muss ich überlegen, wie weit ist die Strecke und was für Hindernisse liegen auf dem Weg und wie viele Schwierigkeiten begegnen mir da? Und was muss ich dafür haben, um das zu überwinden? Wie viel Zeit zum Beispiel, wie viele Kräfte, wie viele Gaben, wie viele Möglichkeiten, Mitmenschen oder auch geldliche Mittel und was brauche ich, um von A nach B zu kommen, um eben von dem Steinhaufen da am Hang einen Turm zu bauen oder eine Niesiedlung oder einen Weinberg oder eine Stadt. Und genau so ist es mit uns. Im Glauben bedeutet, dass wir überlegen, dass wir rechnen, dass wir die Dinge vor Gott ausbreiten. Und auch da, wo wir dann nicht mehr rechnen können. Wer immer plant und realistisch plant, weiß, dass es unberechenbare Punkte gibt. Jeder Kaufmann weiß das. Es gibt Dinge, die kann man nicht voraussehen. Man spricht dann von einem bestimmten Sicherheitsrisiko. Man spricht von daher von einer Finanzdecke, die man braucht. Und man weiß ja nicht, was da noch so kommt. Und wenn wir, ganz egal, worum es sich handelt, aber wenn wir als Christen im Glauben planen, dann wissen wir auch, es gibt einfach Stellen, die sind nicht berechenbar. Wir erkennen da auch den Willen Gottes und seinen Weg manchmal nicht in allen Punkten, sondern er zeigt uns das immer so schrittweise. Er führt uns wie eine Taschenlampe, womit wir nur die nächsten Steine und Löcher sehen. Und wir wissen auch, wo wir hinwollen, aber wir wissen nicht alles, was uns noch begegnet. Hätten wir gewusst, was uns die letzten Jahre alles begegnet, wir hätten es ja gar nicht gewagt. Nicht wahr? Wir hätten ja gar nicht angefangen. Wenn wir alle Schwierigkeiten im Voraus gewusst hätten, wir hätten eingepackt. Aber da ist Gott so barmherzig, er zeigt uns die nicht alle gleich. Sondern er will ja, dass wir Erfahrungen mit ihm machen, so Stück für Stück und Schritt für Schritt, ohne dass wir gleich den ganzen Weg sehen. Und darum kommt es darauf an, dass wir es von ihm erwarten. In Markus 11, Vers 24 heißt es, darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch gegeben werden. Im Glauben planen ist nämlich zuerst einmal beten. Ist dieses Abhängigsein von ihm, dieses Rechnen mit ihm. Rechnen damit, dass er führt, dass er leitet. rechnet damit, dass er da ist, dass er uns nicht irgendwo sitzen lässt, sondern er ist da und er wartet, dass wir es von ihm erwarten, dass wir mit seiner Hilfe rechnen. Gerade da, wo wir sagen, ich weiß nicht, wie es ausgeht, dass wir dann zu ihm gehen und mit ihm darüber reden. Und Gott macht uns ruhig, gerade da, wo wir nicht sehen können, wo wir nicht weiter wissen. Ich spreche das jetzt sehr leicht aus. Ich weiß, wie viele Kämpfe und Nöte dabei auch in meinem Herzen stattfinden. Das kann ich hier gar nicht alles sagen. Wenn ich also nur diese Bibelstelle zitiere und sage, so geht das, dann meine ich damit nicht, dass da nicht menschliche Schwächen zwischenkommen, dass man nicht mit einem Mal sagt, ja, ich will ja glauben, Herr, aber hilf meinem Unglauben, ich stehe dazwischen und ich glaube dir ja, Herr, aber ich hätte es gern gesehen. Nicht? Wie oft habe ich das gesagt? Und, ja, oder wie ist ein Stückchen schon, Herr? Nicht? Und er tut es nicht. Er lässt uns manchmal da im Dunkeln stehen, bis plötzlich die Sonne aufgeht und alles wird hell. Es gibt einfach Zeiten des Schweigens Gottes, die unseren Glauben schwer prüfen. Und auch da, wo er dann anders antwortet, als wir uns die Antwort gedacht hatten. Und wir dann auch sagen, ja, Herr, du hast gegeben, du hast genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Aber, Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und das setzt voraus, er ist da. An die Existenz Gottes zu glauben, ist ein Schritt. An die Gegenwart Gottes zu glauben, ein zweiter. An die Bereitschaft Gottes, sich um meinen kleinen Laden zu kümmern, das ist die Größe Gottes. Lernen, dass Gott nicht nur im Makrokosmos der wunderbare große Gott ist, der die ganze Welt geschaffen hat. Und wenn man dann so beim nachtklaren Himmel raufschaut und sieht die ganzen, auch nur sieht die 8000 Sterne, die wir mit unseren Augen, wenn sie noch gesund sind, sehen können. Aber wir wissen ja, was wir da als Sterne bezeichnen, sind zum Teil Sonnen. Und was wir milchig sehen da oben, die sogenannte Milchstraße, sind wieder viele Welten und viele Sonnensysteme und keiner hat das Ende davon gefunden. Selbst da, wo unsere Instrumente hinreichen und ferne Welten für unser Auge sichtbar machen, ist nicht die Mauer, wo diese geschaffene Welt zu Ende ist oder das Nichts mehr, sondern da ist immer noch. Und keiner weiß, wie weit Gottes Schöpfung schon reicht. Es ist einfach, Gott ist nicht nur groß in diesem Makrokosmos. Er ist genauso groß im Mikrokosmos. Wenn ich so auf meinen Reisen bin und bei Freunden wohne und Geschwistern, dann interessiert mich auch so, was sie so beruflich machen. Und ich denke, eines Sonntags morgens, da im Lennetal, da sagte mein Gastgeber, möchtest du mal so sehen, was ich so eine Woche über mache? Ich sagte, sehr gerne. Und dann zeigte er mir in seiner Fabrik, wie sie Draht aus Metall Drähte ziehen für Operationsnadeln. Also, höchst interessant, wie ein Stahl kalt gezogen wird durch immer winzig kleinere Löcher, um das mal einfach zu sagen, und dadurch er immer ein bisschen dünner und länger wird. Aber das ist so minimal, dass er hunderte Mal da durchlaufen muss, bis endlich ein Stahl entsteht, der dünn und fest genug ist, dass man daraus dann eine Operationsnadel machen kann. Und dann führte er mich vor ein Riesengerät. Er sagte, möchtest du mal sehen, wie Stahl aussieht? Ja, ich sage gerne. Und dann dieses Mikroskop, ein farbiges Mikroskop, zeigte so dick wie ein Fußball vor mein Auge den Querschnitt des Stahls einer Operationsnadel. Ich habe nie gewusst, was für eine bunte Wunderwelt da in diesem Metall drin ist. Für mich glänzt das nur so von außen, nicht eine Nadel, ja. Aber wenn man da mal reinschaut, was für Farben Gott im Stahl hat. Und ich muss sagen, wie groß ist Gott, der selbst darin Ordnung hat. Ach, so ein Stückchen davon hätte ich gerne bei mir in der Schublade. Nicht? Also, das ist einfach, wie groß ist Gott. Nicht? Nicht nur im Makrokosmos, auch im Mikrokosmos. Groß und wunderbar geordnet. In einem Atom habe ich mir von einem, das besser weiß sagen lassen, also in einem Atom, da ist ein Kern und darum schwirren die Elektronen und dann Proton, Proton und so weiter, der so ist. Aber er sagte mir, das alles ist nicht feste Substanz, sondern Energie. Und die Entfernung zwischen einem Elektron oder zu dem Kern in einem Atom ist prozentual ungefähr so weit wie die Entfernung zwischen der Sonne und den Planeten. Das ist ja bald gar nichts da. Dachte, genau, das stimmt. Ich sage, wodurch ist es Substanz? Durch die Geschwindigkeit. Wenn bei Gold 21 solche Dinger um diesen Atomkern rumsausen, dann ist durch die Geschwindigkeit die Substanz gegeben. Also wie ein Fahrrad, muss man sich das vorstellen, da sind ja lauter Speichen und da an einer Narbe und einem Rad befestigt und ich kann meine Hand ohne weiteres zwischen den Speichen da außen am Rad mal durchschieben. Nur wenn dann mein Sohn dreht, das kann ich nicht mehr, dann würde meine Hand sofort zurückschlagen. Durch die Geschwindigkeit des Rades entsteht eine feste Form. Und so ist alles. Die Welt besteht ja nur aus Atomen. So ist alles eben nur bewegende Energie in ganz bestimmten Ordnungen, dass wir Stahl oder Gold haben oder Holz und so weiter. Und das Ganze ist erhalten durch sein geworden durch sein Schöpferwort und durch sein mächtiges Wort erhalten, lehrt die Bibel. Er trägt alles durch sein mächtiges Wort. Und wenn die, ich erzähle das hier, um deutlich zu machen, dieser große Gott ist in Jesus Christus unser Vater, der sich auch um uns ganz kleine Ehemaligen kümmert. Nicht? Der uns kennt bis in die letzten Ecken hinein, der größer ist, als wir uns das vorstellen können. Mächtiger und allmächtig. Darum glaubet nur, wenn ihr bittet. Es wird euch gegeben werden. Aber ohne Glauben ist unmöglich, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei. Und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Es gibt es in der Planung, mit diesem großen Gott zu leben, zwei typische Fehler. Die hängen auch manchmal mit unserer Veranlagung zusammen. Ich bin zum Beispiel ein einfach zum Optimismus neigender Mensch und begehe manchmal den Fehler, dass ich das schon für Glauben halte. Und das ist natürlich ein vorprogrammierter Reinfall. Ja. Auf der anderen Seite gibt es Pessimisten von Natur aus. Die sehen schon überall den Untergang der Welt. Im Jahr 1000 schon, im Jahr 2000 haben sie schon ausgerechnet. Nicht, das ist alles schon klar. Nichts ist klar. Wir haben überhaupt keine Ahnung. Aber die haben das alles schon. Es wird sowieso nichts, ne? Wird sowieso nichts. Nein, wir müssen das näher anschauen. Also, der Pessimist neigt zum Gewohnheitsplan. Wir kommen als Mitarbeiter zusammen, oder Mann und Frau, vielleicht auch sogar mit den größeren Kindern und man, oder in der Gemeinde, und sagt so, wie soll das neue Jahr werden? Das ist schon eine Errungenschaft, wenn einer das tut, ja. Manche latschen einfach nur hinein und sagen, wird schon nicht. Also, wenn Leute sich hinsetzen und sagen, wir wollen mal eine Planung machen, wir wollen mal uns überlegen, was sollen wir eigentlich, was können wir und wie können wir und so weiter. Ein Budget wäre das höchste der Gefühle auch noch. Aber man muss im Leben sich an vieles gewöhnen, nicht? Also, Ich hatte in Mathematik eigentlich eine schlechte Note in der Schule immer. Aber ich musste es lernen, Bilanzen zu lesen. Sonst machen sie ja nichts für ein O vor. Du musst, also du kommst nicht dran vorbei. Du musst schon mal rechnen und planen. Und da musste sie sagen, ja, wie soll das werden? Der Pessimist, der sagt, ach, wir machen das, letztes Jahr war es ja so. Das machen wir wieder so. Das ist das Normale. Die meisten Leute greifen zum Gewohnheitsplan. Die sagen einfach, letztes Jahr hatten wir eine Freizeit da oder wir hatten unseren Urlaub so geplant und Geldausgabe so und so kam ja doch am Ende nicht hin, aber wir wollen es mal wieder so machen. Nicht? Und, der Gewohnheitsplan. So war es immer, so wird es sein. Aber Gott sagt ihm was anderes. Da heißt es in Jesaja 43, Vers 18 und 19, gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Gott hat immer noch einen anderen Plan. Gott ist nicht nur der Kreative in der Schöpfung gewesen, der durch sein Schöpfungswort alles in Gang gesetzt hat, was da ist, sondern er ist auch der Erhalter. Und er ist der Kreative geblieben. Ich meine, Gott ändert sich natürlich nicht in seinem Wesen nach innen. Er ist sich selbst treu, er kann sich da nicht ändern. Gott ist Treue, Gott ist Liebe, Gott ist heilig, Gott ist gerecht. Also an seinem Wesen ändert er nie. Er ist sich selbst treu. Da war er an der Bibelschule, wisst ihr ja. Aber in seiner Handlung nach außen ist er natürlich frei. Und da heißt es, und es gereute ihn, und er hat trotzdem dann gemacht. Es war also mal so und dann so. Er hat das geschaffen, dann hat er gereut es ihn, dass er die Welt geschaffen hatte. Und dann kam die Sintflut. Und dann sagt er, nein, es soll nicht wieder werden. Oder er lässt Bescheid geben durch einen weisen Mann, einen Propheten, dein Leben, König, ist zu Ende. Aber er bittet drum und dann bekommt er Weisung vom Herrn, doch noch 15 Jahre. Nicht? Also er verlängert dann das Leben. Gott ist also nur nach innen hin unwandelbar. Nach außen hin ist er frei, souverän. Er ist Gott. Er kann tun und lassen, was er will. Und es ist nicht so, dass wir da einfach einem Schicksal ergeben sein müssen, das nun von Ewigkeit her festgelegt ist und nichts kann sich mehr ändern. Sondern wir leben in einer lebendigen Beziehung zu einem lebensschaffenden und erhaltenden Gott. Gottes Kreativität bezieht sich nicht nur auf die Schöpfung, sondern auch auf unsere Planung, auf unseren Weg mit uns. Und deshalb ist die Gewohnheitsplanung, die Vergangenheit als Grundlage nimmt, keine Glaubensplanung. Dann kommen die Optimisten, die war ja Wunschpläne. Und wie schnell halten wir unsere Wünsche schon für den Willen Gottes? Manche sogar schon für Visionen. Nicht? Und ein Buch drüber schreiben. Aber das ist, Wünsche bedeuten noch nicht, dass das auch Gottes Plan ist. Und das ist eine gefährliche Sache für manche Leute, die eine solche Veranlagung haben. Und da ist es wichtig, dass diese Leute sich der Gemeinschaft unterstellen und eingliedern. Ich habe zum Beispiel, um mir selbst da einen Riegel vorzuschieben, schon im zweiten Jahr nach der Gründung des Missionswerkes den Rat angenommen, einen Bruderrat zu bilden, der mein Gehalt festlegt, der festlegt, ob ich ein Auto kaufen kann, der festlegt, ob ich eine Maschine kaufen kann, ob ich jemanden einstellen und entlassen kann, der all diese Dinge regelt, wo Geld ausgegeben wird, über Menschen verfügt wird. Und das ist jetzt in diesen 40 Jahren sichtbar eine Zeit des Segens geworden. Nicht der Fehlerlosigkeit oder Perfektion. Ein Vorstand kann genauso gut auch Fehler machen. Aber es ist nicht mehr ein Optimist nur noch da. Er hat auch noch ein paar Pessimisten und hoffentlich auch noch ein paar Glaubende dazwischen. Nicht? Also, das ist, da kommen wir gleich noch drauf. Aber wir haben diese beiden Gefahren erstmal da, das muss man sehen. Und wer sich da entdeckt mit seiner Art, der muss halt sich selbst Grenzen wählen. Jesus schickte sie alle immer zu zweit. Nicht problemlos. Aber ich bin nur kurze Zeit als Evangelist allein gereist. Und habe bald gemerkt, dass das die größte Gefährdung des evangelistischen Dienstes ist. War natürlich schön, wenn man seine eigene Frau fahren kann, wie ich jetzt sehe, aber das hatte ich ja auch im Leben nicht immer gehabt. Ich habe ja Kindererziehung per Telefon auch treiben müssen, wie manche von euch. Nicht? Und das ist ja nicht alles so leicht. Ich habe meine Söhne 4 Jahre ins Internat gegeben, sonst hätte ich meinen Dienst aufgeben müssen. Und allerdings auch wegen des Schulsystems im Westerwald, die damals miserabel waren. Aber so war das eben. Und es ist manchmal nicht einfach. Nur, wir müssen sehen, dass wir planen im Glauben. Das bedeutet einfach, Realisten zu sein. Realisten, das heißt eben, ich setze mir selbst Grenzen, ich nehme mir Leute zur Seite. Für einen reisenden Evangelisten kann das ein Sänger sein, das ist zum Beispiel eines der größten Probleme, die man dann bei sich hat. Und besten Korrekturen damit auch. Künstler sind Künstler. Die sind einen Tag disponiert, den anderen Tag nicht. Wir Evangelisten schon, aber Künstler erstmal. Naja, wir sind ja auch so halbe. Aber das ist so, oder wenn du einen da hast, der dir die Geldangelegenheiten in die Hand nimmt. Der kommt mit dem kleinen spitzen Bleistift und sagt, aber da war doch noch etwas nicht ganz klar. Ja, der bringt dich also dann zu einer vernünftigen Buchhaltung. Ist auch gut, ne? Man braucht irgend so einen Motzer da im Büro, nicht? Aber das hält uns in Grenzen. Ja? So ordne, ich kann dir nur raten, wenn du auch so optimistisch veranlagt bist wie ich, schaffe dir Grenzen, die du freiwillig bejahst, denn dadurch wird dein Dienst besser. Du wirst dadurch begrenzt, du ärgerst, du schimpfst auch mal drauf, nicht? Und wenn ich mal wieder die ganze Nase voll hatte, und dann sage ich, ich gehe raus aus dem Missionswerk und gründe ein neues. Da sagt meine Frau, meinst du, das wäre besser? Nee, nein, das stimmt. Das wird genau dieselben Probleme wieder haben. Also bleibe ich im Alten. Das muss man mal so durchdenken. Ich sage ja zu Gott gegebenen Grenzen. Jesus sandte sie zu zweit, deshalb, weil er wusste, einer alleine hat oft Recht, obwohl er Unrecht hat. Da rasseln die mal aneinander wie Paulus und Barnabas. Aber daraus wurden dann 2 Teams. Nicht? Paulus nahm Silas mit und Barnabas hatte auch einen dabei. Es ist also eine Doppelung daraus hervorgegangen. Und im Leben muss man das manchmal. Ich hatte auch die Entscheidung mal, jemand sagte unbedingt, ich werde nur Gemeinden gründen jetzt. Ja, ich sage, hör zu, ich habe jetzt jahrelang überall gesagt, das Missionswerk gründet keine Gemeinden, da musst du halt hingehen und ein eigenes Werk gründen. Ja, bist du dagegen? Ich sage, absolut nicht. Ich bin für Gemeindegründung, nur ich kann nicht 4 Jahre lang sagen, ich tue das nicht. Und dann, auch entschuldige mal, der Engel des Herrn ist gekommen, jetzt gründe ich Gemeinden. Dann muss ich hingehen und sagen, ich beende hiermit die Tätigkeit dieses Werkes und gründe ein neues, das Gemeinden gründen wird. Sonst ist man wortbrüchig. Die Geschichte der Gemeindebildung ist ja voll davon. Hamburg und so weiter. Wie viele Evangelisten haben mit allen Gemeinden gearbeitet und als dann der Segen floss und offenbar wurde, damit einmal sagten sie, ja, aber jetzt gründen wir nur noch die Gemeinde hier. Nicht? Und der andere, und nehmen eure Leute her. So ist ja oft passiert und der Ruf der Evangelisation damit geschädigt worden. Man muss zu seinen Worten stehen oder sonst muss man die Sachen packen und beerdigen. Oder was Neues. Warum nicht? Aber das muss dann ordentlich abgewickelt werden. Und auf solche Weise entstehen neue Teams, neue Werke. Und das ist ja gut. Neue Bäume für den großen Wald des Reiches Gottes. Aber sag mal, wie geht das denn jetzt? Was ist denn dann eine realistische Glaubensplanung? Wenn das mit dem Gewohnheitsplan nicht so hinhaut, mit dem Wunschplänen auch nicht, dann muss man Gewissheit haben. In Hebräer 11, Vers 1 heißt es, es ist der Glaube eine gewisse Zuversicht. Luther, faith is a substance, sagt es im Englischen. Glaube ist eine Substanz. Eine ganz sichere, feste Sache. Dass man hofft und dann nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. Die Sachen anderen, tagtäglich. Was soll die kosten? 50.000 Mark. Heute kostet es fünffache, ne? Aber da, 50, wie willst du das zusammenkriegen? Ja, ich sage, ich werde reisen. Ich werde circa 50 Gemeinden besuchen und werde ihnen das vor Augen stellen und werde das Geld sammeln. Und ja, da müssen wir nur mal drüber beten. Ne? Ja, sag ich, gut. Aber der Vertrag lag da. Nicht? Die mussten ja nicht zur Stadthalle gehen und sagen, wir müssen noch beten, wir haben noch keine Klarheit. Nicht? Also, so eine Bleistifteintragung, der Stadthallendirektor hat da kein Verständnis für. Den muss man das anders klar machen. Nicht wahr? Wir sind noch in der Budgetplanung. Ja. Das versteht er dann. Nicht wahr? Mit Input und Output und so weiter. Man muss halt ihre Sprache dann sprechen. Aber in der nächsten Sitzung, die dann ein paar Wochen später stattfand, war das überhaupt keine Frage mehr. Jeder hatte gebetet, jeder wusste, es ist so, also haben wir den Vertrag unterschrieben. Mittlerweile hatte ich auch die 50.000 Mark zusammen. Aber das ist, dann ging es ja auch leichter. Aber das ist einfach, das sind Schritte, die man im Glauben dann tun muss, wo man zur Gewissheit kommen muss. Und die Hallenmiete war ja nur ein kleiner Teil des Ganzen. Und Gott hat uns wunderbar darin gesegnet. Und wir haben die größten Veranstaltungen in Österreich seit der Zeit der Gegenreformation 1961 in der Wiener Stadthalle gehabt. Gerade neu gebaut. Und die meisten waren noch nicht drin, weil die so teuer waren, die Eintrittsgelder. Wenn Holiday und Eis da drin war und sowas alles. Und dann kamen wir und war kostenlos. Naja, manche Leute kamen nur, weil es umsonst war. Und doch, die anderen wiederum sagten, es ist evangelisch. Nicht? Und einer sagte zu mir, Herr Schulte, ich bin auch Evangelist. So sage ich. Ja, meine Eltern waren auch schon alle Evangelisten. Ich sage, wie meinen Sie das? Na ja, also wir gehören alle zur evangelischen Kirche. Das ist ein Evangelist, ja. Toll, wenn die ganze evangelische Kirche aus Evangelisten besteht. Aber so wenig Verständnis. Oder? Meine Frau war am Büchertisch und verkaufte dort. Und dann kam eine Frau, sagte, hörte sie, wie zwei Frauen sprachen, ja, letzte Woche habe ich mir ja die Bibel gekauft. Aber ich hatte kein Geld mehr. Denn heute Abend ist mir klar geworden, ich brauche auch noch das Neue Testament. Mit dem nächsten Geld will ich das kaufen. Nicht? Also sie hatte noch gar nicht kapiert, dass das schon drin ist in der Bibel. Und, aber so wenig war da vorhanden. Und, aber man muss solche Dinge dann zu einer Gewissheit des Glaubens bekommen. Ja, Glaubensplan, realistisch. Das Beispiel ist Jesus. Er hatte ja auch einen Plan für sein Leben. Irgendwann hat er erkannt, dass er kein durchschnittlicher Mensch ist. Irgendwann hat er erkannt, dass er Messias ist. Also bitte, Baby hat das nicht gewusst. Ne? Irgendwann ist ihm das bewusst geworden. Die Bibel schweigt ja, außer diesem Ereignis mit 12 Jahren, über die 30 Jahre des Lebens Jesu. Aber irgendwann ist ihm klar geworden, schon mit 12 Jahren sagte er, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und die Bibel schweigt über die Zeit, wie er mit der beginnenden Sexualität fertig geworden ist. Die Bibel schweigt darüber, wie er mit der Frage heiraten oder nicht klargekommen ist. Das geschah ja früher als heute bei uns. Die Bibel sagt nicht, wie er zu der Berufsfrage stand. Vielleicht weil der Vater das so. Wir wissen es nicht. Die Bibel schweigt über diese ganze Zeit. Sie sagt auch nicht, wann Jesus das erkannt hat. Ob vielleicht vieles in den 40 Tagen in der Wüste, wo der Geist Gottes ihn in die Wüste führte. Letzte Klarheit bekam er ja auf dem Berg der Verklärung. Als Moses und Elia mit ihm über den Ausgang seines Weges sprachen. Und dann kamen die drei Leidensvoraussagen Jesu. Aber er ist ja auch einen Glaubensweg gegangen, denn er hat ja als Sohn Gottes von der Allmacht und der Allwissenheit Gottes nicht Gebrauch gemacht in der Zeit seines irdischen Wirkens. Was er tat, tat er im Glauben in der Abhängigkeit vom Vater. Natürlich hätte er den Vater auch bitten können um 10 Legionen Engel und so weiter. Aber er ging diesen Weg im Glaubensgehorsam. Jesus war allmächtig, war allwissend, aber er machte von diesen Fähigkeiten in seiner Lebenszeit keinen Gebrauch, sondern sprach eben das prophetische Wort. König, Priester und Prophet, wie der Liedersichter richtig sagt. Jesus ist uns also den realistischen Glaubensweg vorausgegangen. Wir können deshalb bei ihm lernen, wie wir im Glauben gehen sollen. Und er sagt ja in Johannes 17, ich habe dich verherrlicht auf Erden und vollendet das Werk, oder andere Übersetzungen sagen, alle Werke, die du mir gegeben hast, dass ich es tun soll. Ich habe vollendet alle Werke, die du mir gegeben hast, oder das Werk, das du mir gegeben hast. Und hier sehen wir eben, dass Jesus genauso wie wir planen musste, Anweisung bekam durch den Heiligen Geist, geführt und geleitet wurde, den Willen des Vaters zu tun und alle Werke auszuführen, die ihm aufgetragen waren, bis zu der Anweisung, die er durch Mose und Elia erhielt, den Weg bis ans Kreuz zu gehen, wo sie über den Ausgang seines Lebens sprachen. Deshalb dürfen wir ihm darin auch folgen und genauso unsere Abhängigkeit vom himmlischen Vater und von der Leitung des Heiligen Geistes erkennen. In Johannes 5, Vers 30 wird uns das deutlich gemacht. Jesus sagte, ich kann nichts von mir selber tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist recht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des, der mich gesandt hat. Wenn wir Jesus nachfolgen, dürfen wir das genau ruhig weiter nachsprechen. Herr Jesus, ich kann nichts von mir selber tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist recht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des, der mich gesandt hat. Also, das ist Partnerschaft mit dem lebendigen Gott. Es ist ein Zusammenwirken. Ich kann nichts tun, was Gott nicht in mir tut. Es ist wie eine Fahrstuhl fährt. Ja, wer fährt denn nicht? Fahr ich Fahrstuhl oder fährt der Fahrstuhl mich? Er sagt, ohne dich geht's nicht, das stimmt. Ich drücke erstens mal auf, so kommt. Dann kommt er, steht er. Ich gehe rein. Aber ich kann nicht Aufzug fahren. Ich stehe da nur, was muss ich? Ich drücke drei, aha, geht ab in den dritten Stock. Hab ich gefahren? Der Aufzug hat mich gefahren. Ja, ohne mich. Ein Bild nur, aber ein Bild, das deutlich macht. Partnerschaft mit Gott heißt, ich muss eine Entscheidung treffen. Wenn ich weiß oder denke, es ist so von Gott, ich bete drüber, bespreche mich mit in diesen Dingen mit Menschen. Egoistische Pläne wollen wir nicht gerne besprechen. Da haben wir gleich volle Klarheit und marschieren ins Unglück. Aber ohne Besprechung scheitern Pläne, heißt es in der Bibel. Es ist ja nicht schlimm, wenn alle Leute sagen, wir wären Idioten. Dann lassen sie doch Idioten sein für Jesus. Wenn wir, nachdem sie alle gehört haben und sie alle uns für Idioten erklären, können wir ganz getrost trotzdem tun, was Gott uns gesagt hat und werden bestätigt da drin. Es ist also nicht schlimm, wenn Leute anderer Meinung sind als wir. Mich wollten sie nicht zur Bibelschule nehmen und ich war anderer Meinung, bin doch hingekommen. Dann wollten sie noch ein Jahr hinterher dranhängen. Ich war nicht der Meinung, bin ich gegangen. Und habe dann später eine eigene gegründet dafür. Aber es ist also, nicht, dass ich was gegen die Schule habe. Im Gegenteil, ich bin auch für eine langjährige Ausbildung, weil ich weiß, dass je länger einer ausgebildet ist, umso länger bleibt er in der Mission. Das ist statistisch nachgewiesen. Und die Ausbildung, der Umfang der Ausbildung hat etwas zu tun mit der Qualität der Arbeit später. Auch mit der Standhaftigkeit und so weiter. Aber ich sah meinen Weg damals eben so. Aber dann wollte ich ein Missionswerk gründen und alle sagten, das kann man doch nicht, das darf man doch nicht. Ich wollte ja gar nicht, aber die hat mich doch rausgeschmissen in einem anderen Werk, weil ich eine Radiosendung begonnen hatte. Und da sie sich so gut finanzierte, dass die Spenden um das 30-fache anstiegen, allerdings nur für Radio, und die für die allgemeinen Kosten stiegen nicht an. Und da sagten sie, ja, hier, geht doch nicht so weiter hier. Radio, 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 jede Überweisung, dann sagen wir das Zettel, Radio, Radio, das ist unklar ist für uns. Radio, Radio, also, ja, und dann sagten sie mir, also, so geht's nicht weiter, die Spenden steigen zwar, aber alles nur für Radio. Ja, ich sag, seht ihr denn nichts? Nein, das ganze Werk muss bedacht werden und man kann nicht einfach hier so nur mit Radio. Ja, ich sag, wollt ihr das Tischtuch zerschneiden? Ja, es geht so nicht weiter. So bin ich dann ausgeschieden aus einem Werk. Hab mich geärgert drüber, nicht wahr, geschimpft. Aber es war Gottes Segen dadurch, dass mit Jungs ein neues Leben entstanden, dass ich nie gründen wollte. Und der eigentliche Grund für die Gründung war, ich brauchte eine Devisenausführungsbestimmung. Dann aus der Bestimmung musste ich einen Verein gründen oder eine Firma aufmachen. Als Deutscher durfte man nur ins Ausland reisen und 40 Mark mitnehmen. Und die sollte man möglichst wieder mitbringen. Denn wir hatten keine Devisen. Und es gab kein Geld zum Ausführen in ein anderes Land. Man musste eine Firma haben und beweisen, dass das, oder einen Verein oder so, eine Kirche, die konnten das. Und naja, ein Bund von einer Gemeinderichtung da, der sagt, Anton Schulte, wer ist das? Ich war also Radio. Und hinterher warfen sie mir vor, warum ich es nicht bei ihnen gemacht hatte. Und also, einer sagte, geh doch in Deutschland kann man doch. Der Hessische Rundfunk hat am deutlichsten geantwortet. Der Intendant schrieb, Radio, Bekehrungsversuche sind am Hessischen Rundfunk nicht erwünscht. Der Intendant war ja auch Pfarrer, nicht wahr? Der musste das ja wissen, der Pfarrer Hessler war. Und der hatte gleich kapiert, was wir wollten, ja. Aber so ist das eben. Man muss dann immer gegen den Strom und man kriegt nicht überall die Zustimmung. Aber nachdem sie dich alle abgelehnt haben, weißt du, Gott und ich, wir können's. Das ist der Punkt. Auch die Kritik hat eine positive Auswirkung, wenn wir nicht mit den Beleidigten spielen, sondern sie einfach als ein Stück des Kampfes sehen, in dem wir drin sind. Wenn die Zeitungen nicht zerreißen, Bruder, soll er weiter wieder gehen. Ne? Wenn die Zeitungen nicht zerreißen, hast du die beste Werbung. Kostet kein Geld. Nicht? Und die Leute kommen. Die Leute kommen gerade, wenn man einen angreift. Da liegt einfach was drin. Also in Osnabrück absolut nichts in der Zeitung stand. Da habe ich zu jemand gesagt, wenn ich meine Frau verprügeln würde, steht morgens in der Zeitung. Aber so bringen sie mich nicht rein. Die verweigern einfach. Aber dann wollte ich doch meine Frau nicht verprügeln. Wir sehen das also, Gott ist unser Partner und das bedeutet, dass wir durchaus mit dem, was er uns klar macht, fragen können, was andere denken, was sie meinen, um zu klären, um zu sichten, um sicher zu sein und das immer wieder im Gebet vor dem Herrn ausbreiten. Aber dadurch, dass ich sehe, ich bin ein Partner mit Gott, dadurch weiß ich auch, er leitet mich. Er will mir den Weg weisen, den ich wählen soll, heißt es in Luther 84. Andere sagen, den ich gehen soll. Aber das Wort wählen haben die Übersetzer schon bedacht gewählt, weil es eben ausdrückt, dass ich muss nicht einen Weg wie ein Roboter gehen, sondern Gott ehrt mich als sein Geschöpf, indem er mich wählen lässt zwischen Wegen, wenn ich um den Willen Gottes zu erkennen. Ich bin also mit meinem Nachdenken, mit meiner Logik, mit nichts ausgeklammert in der Planung meines Lebens, meines Dienstes, sondern Gott bezieht mich mit ein. Ich kann mich also durchaus hinsetzen und rechnen und überlegen und anrufen und planen und eine Sitzung einführen, um auch dann Bestätigung zu bekommen für das, was ich vom Gebet her als richtig glaube. Auch Bestätigung, wenn es manchmal lauter Ablehnungen gibt, wenn man hinterfragt. Ich habe oft, wenn Leute mir widerstanden in Sitzungen, gesagt, wie kommst du zu dieser Schlussfolgerung, dass es nicht gut wäre? Dann kam erstmal großes Schweigen. Tief Luft holen und dann, ja, wir hatten da mal einen, der wollte auch sowas. Ach so, sag ich. Schlechte Erfahrung, ja. Kann man das einfach jetzt auf mich übertragen? Ja, das eigentlich nicht. Da müssen wir dann nicht das nochmal neu angehen, neutral, unabhängig von früheren Negativerfahrungen mit Evangelisten und so. Naja, und so klärte sich das dann. Aber manchmal auch hörte ich ein Argument, das mich ganz hellhörig macht und sagte, Moment mal, liege ich da richtig? Und manchmal muss man dann Korrekturen vornehmen. Nicht die ganze Sache ist falsch, sondern in ihr liegen Gefahren oder sind Dinge, die man in einer Stadt nicht kann. Wenn man zum Beispiel in eine Stadt kommt, wo gerade vorher, kann ganz offen sagen, wenn Leo Jans vor im letzten Jahr in der Stadt war und hat eingeladen, nach vorne zu kommen, und ich bin ein Jahr später eingeladen, brauche ich gar keine Aufforderung zu machen. Denn alle, die reif waren, waren längst vorne. Und andere haben sie nicht mitgebracht. Das ist einfach so. Wenn einer so abgeerntet hat, und gut, wir sind Freunde und ich habe bei ihm gelernt, aber wenn er vor mir war, brauchte ich nicht die Aufforderung zu machen. Da kam keiner mehr nach vorne. Außer ein paar Seelsorgehelfer. Aber wenn ich in eine Stadt kam, wo auch Evangelisten waren, die aber keine Einladung gaben, kaum die Möglichkeit zur Aussprache, sondern alle nur sagten, also, da geht nach Hause und tut das. Dann war ein ganzes Erntefeld reif. Oft auch durch ganz treue Pfarrer, die im Religionsunterricht das Evangelium buchstabiert haben, bis im Letzte hinein. Aber die Kinder nicht klarkamen mit der Frage, getauft und bekehre, wie und wie. Und dann kam die Evangelisation und siehe da, ich denke an Hof, nicht wahr? Wir haben nach der dritten Strophe die Einladung abgebrochen, weil sämtliche, der ganze Vorraum und alle Gänge waren voll Menschen, die sich bekehren wollten. Warum? Es war jahrelang im ganzen Tal darüber ganz toller Religionsunterricht gegeben worden. Und im Zuge der Evangelisation entstanden hinterher eine ganze Reihe Jugendkreise und so weiter. Es zeigt sich eben, wenn eine Ernte reif ist. Nur man muss immer im Glauben planen und sagen, Herr, was ist jetzt dran? Dann gibt es auch in der Beobachtung, im Planen mit anderen, Kurskorrekturen in der Sache. Die sagen nicht, der Weg ist falsch, sondern pass auf, das geht nicht und da geht es besser. Und so führt uns der Herr auch durch Brüder und Schwestern, die uns zur Seite gestellt sind. Aber er will uns den Weg weisen. Und dann heißt es auch noch weiter im Psalm 25, Vers 12 steht das, er will uns den Weg weisen, den wir wählen sollen. Und dann in Vers 14, er wird denen, die ihn fürchten, die mit ihm rechnen. Und in unserer gleichgültigen Welt kann man das Wort fürchten, wie Luther das übersetzt hat, ruhig nochmal gebrauchen. Es täte uns besser, wir würden den Herrn ein bisschen mehr fürchten. Nicht nur im Sinne von Ehren und Anerkennen. Rechnen mit seiner Heiligkeit, mit der ungeheuren Wucht der Ewigkeit, die hinter unserem Wählen und unseren Entscheidungen stehen. Und er versorgt uns. Ja, ist nicht also gut, jetzt so nach 45 Jahren oder 40 Jahre Missionswerk Neues Leben, ist es natürlich leicht für mich, das schon zu erzählen, wie das gelaufen ist und wie der Herr gesegnet hat. Und man vergisst ja auch so zwischendurch all die Ängste und Nöte, die man ausgestanden hat und das Versagen. Wir haben ja eine hervorragende Gabe, das alles zu verdrängen. Nicht also, wenn da nachher eine Biografie geschrieben wird über einen Menschen, der mit Gott wandelte, dann stehen da nur seine Heldentaten drin und alles andere wird verschluckt. Man will den Mann ja auch nicht in die Pfanne hauen, man erzählt also nur die großen Taten von ihm. Als ich als junger Christ so anfing, die Biografien zu lesen, der Brockers Verlag brachte die damals serienweise raus, von allem möglichen, also der ganzen Kirchengeschichte. Sehr gute Sachen, sehr erbaulich, nur wenn ich wieder eine gelesen hatte, ich war zerknirscht. Das waren alles fehlerlose, vollkommene Leute. Und bei mir ging alles daneben. Ich hatte Fehler, ich hatte Sünde, ich musste mir wieder zum Herrn geben, mir vergeben lassen. Das waren alles Helden, die haben alles richtig gemacht. Das hat mich so bedrückt richtig. Bis ich dann dahinter kam, dass man einfach so, in der Biografie von Georg Müller hat man doch einfach den Bethesda-Streit mit Darby unterschlagen. Aber da war es eine Spaltung der exklusiven Brüder von den offenen Brüdern. Der Bethesda-Streit steht nicht drin. in der Biografie von Müller, dem weißen Vater von Bristol. Da steht nur drin, dass er alles nur geglaubt hat, und das ist auch alles wunderbar. Aber fehlerfrei war er nicht. Ich war jetzt gerade in Bristol und habe ja mehrere Mal da evangelisiert und habe mich dann auch etwas mit der Biografie von den anderen Seiten her beschäftigt. Da sind ja auch noch andere Dinge. Und weil ich das so erkannt habe, habe ich dann meine Autobiografie schon bei Zeiten geschrieben. Und ich habe auch einiges von meinen Fehlern reingeschrieben. Ein paar haben meine Mitarbeiter durchgestrichen. Sie haben gesagt, Andro, das sagt man nicht. Naja. mein guter graue Eminenz, mein Redakteur Gerd Rummler, der hat immer rausgestrichen, weil er sagt, Andro, das ist nicht gut fürs Reich Gottes. Aber ja, die Korrektur muss man dann auch annehmen. Ne? Das ist richtig. Also ich habe alle meine, gerade diese Dinge, von einem anderen Neutralen durchkorrigieren lassen, eher kritisch denkenden Leuten, die auch mich kritisch sehen und nicht einfach alles schlucken. Und das ist gut. Bewahrt einen sehr. Ja, zum Realisten gehört aber auch zu rechnen, er verseucht uns. Also, wenn man heute das Neues Lebenszentrum sieht, wo das Neues Lebensseminar 8 Monate ist und auch das ganze Jahr über kleine oder im Sommer große Freizeiten, Tagungen und Konferenzen und so weiter, dann ist das eine Sache. Als wir davor standen, das zu bauen, war eine andere. Ich meine, Gott hatte mir das so gezeigt. Och, da käme ich sogar bei den Charismatikern mit durch, also wenn ich das erzählen würde, wie Gott mir das klar gemacht hat, dass da oben das Zentrum gebaut werden soll. Und ja, ich bin nur keiner, aber er wäre ein biblischer, ja. Es war so, die Pläne waren fertig. Schöne Pläne, ein wunderbares neues Lebenszentrum. Und der Bruderrat sagte, wir brauchen, wenn das werden soll, erstmal 500.000 Mark, vorher fangen wir nicht an. Gut, habe ich geschluckt, schweren Herzens. Und dann fand ich raus, oder Herbert Müller fand das raus und kam freudestrahlend und sagte, wir können die 500.000 Mark vom Staat kriegen. Es gibt da so eine Familiengeschichte da beim Bundministerium und die vergeben Gelder und wir würden für dieses Projekt 500.000 Mark kriegen. Nicht gelingen, als Zuschuss. Wir müssen nur so nach den Richtlinien der Freizeitstätten und so weiter das bauen. Oh, ich war auch begeistert. Und dann machte ich zum ersten Mal eine Israel-Reise, war ganz begeistert. Und Gertrud Wehl von der Zigeunermission war auch da, gute Freundin von mir. Und dann gingen wir so unten auf Abrahams Wegen, runter am Toten Meer mit der Gruppe. Und dann erzählte sie so von den Plänen, die sie haben, für die Zigeuner ein Haus zu bauen und wie der Vorstand quer steht und ich sage, ja, bei uns ist das ja auch so, aber wir können ja vom Staat Geld kriegen, aber ich sage, weißt du, Gertrud, so ganz glücklich bin ich nicht damit. Irgendwo, da hängen ja auch Bedingungen dran und wenn mal ein Regierungswechsel kommt und werden wir noch machen können, wofür wir es gebaut haben und so. Ja, und dann in der Ebene, wo mal Sodom und Gomorra stand, am Toten Meer, da kam das Wort in meinen Sinn, auf das du nicht sagst, du habest Abraham reich gemacht. Und da unten am Toten Meer habe ich die Entscheidung getroffen, dieses Geld nicht zu nehmen. Und als ich nach Hause kam, habe ich die Bombe fallen lassen. Entsetzen bei allen Mitarbeitern. Wie kann der Anton, gut, uns das doch in einem freien Rechtsstaat und so weiter. Ich sage also nur über meine Leiche. Eher trete ich aus. Ich werde es nicht nehmen. Naja. Bruderratssitzung ist in 4 Wochen. Da muss das auf den Tisch, sagt der Herbert Müller. Ich sage, ja. Ich kann auch keinen anderen Weg finden. Ich habe dann reingeschrieben im Rundbrief, dass wir nach dem Eingang der Spenden für das Zentrum 4 Jahre brauchen, bis wir anfangen können. Dann kam ein Anruf. Da rief ein Mann an und Herbert Müller war am Apparat und sagte, warum können Sie erst in 4 Jahren anfangen? Ja, sagte der Bruderrat, der das ja bestimmen muss, der hat da festgelegt, dass er ein bestimmter Betrag eingehen muss, wenn wir, was wir anfangen können. Aha. Und wie hoch ist der Betrag? Ja, es ist eine große Summe, sagte er. Ja, sagte er, ich hätte gern genau gewusst, wie viel es ist. Ja, es sind 500.000 Mark. Und dann war Stille in der Leitung. Und dann sagte der Mann, und wohin soll ich das Geld schicken? Dr. Liebe, der Hersteller der Iona-Zahnpasta, ein Mann, der gläubig geworden war in Stuttgart, jetzt darf ich seinen Namen ja nennen, damals durfte ich das nicht, hat er mir verboten, aber er hat dann die 500.000 Mark sofort geschickt. Später sagt er mir, es fiel mir nicht leicht. Aber ich habe in meinem Glaubensleben erfahren, dass oft meine Unterschrift unter einem Scheck noch nicht trocken war, als ich das Geld 10-fach wiederbekam vom Herrn. Und mehr. Und er sagt, ich habe es gern getan. Ich habe ihn eingeladen, nein, sagt er, ich schaue es mir nicht an. Ich weiß nicht, ob mein Ich das vertragen könnte. Er ist nie gekommen. Und aber da hatten wir die 500.000 Mark. Und nicht vom Staat. Und dann ging es los. Und so hat Gott uns dann gesegnet. Und das macht Sinn. Und es war schon Jahre vorher. Ich meine, ich wollte dieses Grundstück kaufen da oben. Ich ging da immer hin zum Beten. Und dann an einem Dach auch. Es regnete im Frühjahr. Und ich stand mit meinem Regenmantel da und sagte, oh Herr, nicht? Da oben darf ich ja machen, was ich will. Ich sagte, oh Herr, dieses Grundstück hier, also wenn du nicht willst, dass ein Zentrum entsteht, ich auch nicht. Ich kriege nur Arbeit damit. Nicht? Ich warte jetzt schon so lange und nichts passiert sich. Und ich hatte vor 4 Jahren den Verkäufern angeboten, es zu kaufen. Und es kam keine Klarheit und kriegten die Genehmigung nicht und irgendwas. War ein komisches Gesetz. Sie konnten nicht verkaufen, weil jeder zustimmen musste. Und das war eine Haubeck-Genossenschaft von 23 Leuten, Familien, und einige wollten mir nichts verkaufen, aus Glaubensgründen oder Unglaubensgründen. Und naja, dann habe ich dann gesagt, Herr, ich will es auch nicht, wenn du es nicht willst. Am nächsten Morgen war der Regen weg und im Vorgarten kamen die ersten Krokusse und ich ging raus in den Vorgarten, um da das Unkraut rauszuziehen und dass die Blüten schön hervorkommen, denn ich arbeite gerne im Garten. Manche sagen, ich würde mehr mit dem Mund arbeiten und mit der Nase und weil das Gesicht so dreckig wäre dabei, aber immerhin, ich arbeite gerne im Garten. Und dann kamen mit einmal 3 Männer aus dem Dorf, 3 Christen, die einzigen 3, glaube ich, von dem ganzen Verein da, und standen und sagten, na Toni, so sagen sie im Dorf, nicht Toni, willst du dein Kinderheim da oben immer noch bauen? Naja, ich sage kein Kinderheim, aber auch 4 Kinder. Ich sage, aber ihr wollt es mir gar nicht verkaufen. Also geht's nicht. Ja, sagten sie, also, das war mal. Wir haben die Auflage bekommen, einen Verein zu gründen, den Interessentenverein. Und wir haben einen Vorstand gewählt. Und wir 3 sind der Vorstand. Und wir können sie dir verkaufen. Ich sage, ja, schön. Wirklich, ja. Stehst du doch zu dem Preis? Ja, ich sag, 4,50 Mark Quadratmeter. Ja, 72.000 Mark. Ja, ist gut. Ich rufe die Buchhaltung an. Ich sag, wie viel Geld haben wir? Geld, sagte die Buchhalterin. Wir haben ein paar unbezahlte Rechnungen, aber wir haben kein Geld. Ja, ich sag, ich brauche dringend 72.000 Mark. Und zwar schnell. Was sagte, wird die Bank nicht geben. Das letzte Gespräch war negativ und also, das sieht schlecht aus. Naja, wir haben gebetet. Es dauerte ein paar Tage. Dann kam ein Brief von einem Anwalt in Berlin. Wir hätten ein Erbe zu erwarten. Später habe ich gehört, 10 andere Werke auch. Aber immerhin, ein Zehntel war ja auch was wert. Und dann hat Herbert Müller gleich angerufen und gesagt, wir hätten gerne gewusst, wie viel das ist. Ja, dachte, dann muss ich mal erst ausrechnen. Da ist ja Grundstücke bei, da sind Aktien bei und so weiter. Und das noch teilen durch 10 oder was ist so. Das dauert. Dann kam der Brief und der stand drin, dass unser Anteil wohl, soweit man errechnen könnte, 72.000 Mark ausmacht. genau der Betrag. Und als sie die Aktien verkauft haben, die sind gestiegen, kamen noch 8.000 Mark mehr und die reichten auch noch für die Umschreibung und alle Kosten, die damit verbunden waren. Aber dazwischen lagen 4 Jahre, wo Gott schwieg. Hast du mal Klarheit bekommen für deinen Weg und 4 Jahre lang von Gott nichts mehr darüber gehört? Dann denke ich an Abraham in Haran. Geh aus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und er hat nicht gesagt, wohin? Aber was hat er gemacht? Er vernünftig, was er konnte. Nach Süden war der Persische Golf. Ins Meer wollte er nicht. Und nach Norden war die Karawanenstraße entlang dem Euphrat. Und der landete oben beim Schwiegervater in Haran. Nicht? Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde es dir geben und deinen Nachkommen zu einem ewigen Besitz. Ich weiß nicht, was Abraham die Jahre gefühlt hat. Aber ich weiß, wie das ist, wenn man klare Weisungen von Gott hat und die Tür geht nicht auf. Das gehört auch dazu, zu wissen, Gott versorgt uns. Er hat ganz klar gesagt, in Psalm 34, Vers 10, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Aber nicht nur das. Er sagt auch, dass er unseren Glauben belohnen wird. Wie hatten wir gelesen in Hebräer 11, Vers 6? Ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei. Und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Ein Belohner. Er belohnt uns für unseren Glauben. Vergelten ist so ein Wort, das wir manchmal nur bei Negativen gebrauchen. Aber das ist im Positiven gemeint. Wenn wir glauben, dass er da ist und ihn suchen, für alle, die ihn suchen, wird er ein Vergelter sein, ein Belohner. Und so dürfen wir wissen, er wird uns versorgen. Er wird uns alles geben, was wir brauchen. Wir werden keinen Mangel haben. Und es heißt dann, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und so dürfen wir damit rechnen, dass der Herr uns versorgen wird und führen wird, auch durch Täler hindurch, auch durch Niederlagen. Er bleibt sich selbst treu. Er kann sich selbst nicht untreu werden. Auch da nicht, wo wir untreu sind. Amen.